Guten Abend.
Abend.
Hi.
Guten Abend miteinander.
Guten Abend.
Guten Abend.
Guten Abend miteinander.
Guten Abend.
Guten Abend, liebe Geschwister. Schön, können wir noch oder wieder so zusammen sein. Frage, wer hat einen Liedervorschlag zu Beginn oder singt eines?
Das Lied 65 hören oder mitsingen. Aus dem Grünen allerdings, 65. Ich hoffe, das funktioniert.
Wir fangen nochmal an.
Der Herr ist mein Licht, und ist mein Heil. Was fürchte ich noch? Der Herr ist die Kraft meines Lebens allein, vor wem sollt mich denn noch grauen? Ob das Leer auf der Bösen droht, ich fürchte mich nicht.
O will sich hingeben, auf ihn allein verlass ich mich. Eins nur noch eines bitt ich vom Herrn. Eines hätte ich gern,
dass ich mög bleiben im Hause des Herrn.
Im Hause des Herrn, um mit so Schönheit
alle Zeit, alle Zeit, alle Zeit,
alle Zeit, alle Zeit, alle Zeit, dass ich möge bleiben im Hause des Herrn.
Der Herr kommt zurück und holt uns heim. In einem Nu, dann werden wir ewig im Vaterhaus sein. O, was für ein großes Glück! Lasst uns jetzt noch als Lichter fliehen in finsterer Welt.
Mit guter Botschaft
gehen zu Menschen, die nicht sind bereit.
Ja, lasst uns flehen täglich zum Herrn. Er erhört uns so gern,
dass viele kommen zu Jesu, dem Herrn. Alle Zeit,
dass viele kommen zu Jesu, dem Herrn,
um mich zu rühmen, die Gnade des Herrn. Alle Zeit, alle Zeit, alle Zeit, alle Zeit,
alle Zeit, alle Zeit.
Ja, Herr Jesus Christus, so in etwa muss das doch für diesen Kerkermeister gewesen sein in der Apostelgeschichte 16, als er fast am Ende seines Lebens Paulus hörte und dann ihn auch sah, weil er Licht bekam. Ja, wir können immer wieder staunen in deinem Wort, das du uns gegeben hast, und wir dürfen auch wieder heute darin lesen und uns nähren von deinem Wort und Mut fassen in unserem Leben. Und wir dürfen aber auch heute für unsere Geschwister einstehen, für ihre Nöte, ihre Sorgen, und sie dir benennen und sagen, so dass du auch für sie einstehen kannst, so wie eben das Licht in dieser dunklen Nacht im Gefängnis, das zeigte, dass die Gefangenen noch da waren. Diesen Lichtblick können wir auch so weitergeben und tragen. So danken wir, dass wir heute für diese Geschwister einstehen dürfen, dass wir aber auch danken dürfen für alles, was du bereits getan hast. Amen.
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 Dann wollen wir weiterfahren in der Betrachtung des Wortes Gottes. Wir sind in der Apostelgeschichte stehen geblieben bei Kapitel 16, Vers 38, habe ich mir das richtig notiert. Wenn der Martin den nächsten Abschnitt liest und der Andi die Zusammenfassung vom letzten Mal.
Apostelgeschichte 16, Vers 38. Die Rutenträger aber meldeten diese Worte den Hauptleuten, und sie fürchteten sich, als sie hörten, dass sie Römer seien. Und sie kamen und redeten ihnen zu, und sie führten sie hinaus und baten sie, dass sie aus der Stadt gehen möchten. Als sie aber aus dem Gefängnis herausgegangen waren, gingen sie zu der Lydia, und als sie die Brüder gesehen hatten, ermahnten sie sie und gingen weg. Nachdem sie aber durch Amphipolis und Apollonia gereist waren, kamen sie nach Thessalonich, wo die Synagoge der Juden war. Nach seiner Gewohnheit aber ging Paulus zu ihnen hinein und unterredete sich an drei Sabbaten mit ihnen aus den Schriften, indem er eröffnete und darlegte, dass der Christus leiden und aus den Toten auferstehen musste, und dass dieser, der Jesus, den ich euch verkündige, der Christus ist. Und etliche von ihnen glaubten und gesellten sich zu Paulus und Silas. Und von den anbetenden Griechen eine große Menge und der vornehmsten Frauen nicht wenige. Die Juden aber wurden voll Neides und nahmen etliche böse Männer vom Gassenpöbel zu sich, machten einen Volksauflauf und brachten die Stadt in Aufruhr. Und sie traten vor das Haus Jasons und suchten sie unter das Volk zu führen. Als sie sie aber nicht fanden, schleppten sie Jason und etliche Brüder vor die Obersten der Stadt und riefen: Diese, welche den Erdkreis aufgewiegelt haben, sind auch hierher gekommen, welche Jason beherbergt hat. Und diese alle handeln wider die Verordnungen des Kaisers, indem sie sagen, dass ein anderer König sei, Jesus. Sie beunruhigten aber die Volksmenge und die Obersten der Stadt, als sie dies hörten. Und nachdem sie von Jason und den übrigen Bürgschaft genommen hatten, entließen sie dieselben. Bis hierher mal.
Ja, es folgt nun die Zusammenfassung vom letzten Mal. Lukas war nur kurz bei Silas und Paulus. Als es zur Anklage kam und als die beiden im Gefängnis waren, war Lukas nicht mehr dabei. Die Erzählungen von Lukas weisen ein strenges Ordnungssystem auf. In so vielen Dingen können wir Ordnungen finden. Wenn zum Beispiel Paulus an einen neuen Ort kam, suchte er zuerst die Synagoge. Und wenn er eine fand, so ging er zuerst dorthin. Auch das ist eine Ordnung. Die Abläufe wiederholen sich an unterschiedlichen Orten und die Art und Weise, wie die Menschen einen Aufstand anzetteln, sind auch miteinander vergleichbar. In Apostelgeschichte 16 stehen zwei Menschen im Zentrum der Verkündigung. Es ist Lydia und der Kerkermeister. Die Lydia stand bereits im Glauben an den lebendigen Gott. Sie benötigte eine ganz andere Wortverkündigung als der Kerkermeister, der diese Grundlage nicht hatte. Ehe Paulus mit dem Kerkermeister reden konnte, musste Gott mit dem Kerkermeister sprechen. Das Erdbeben ist nämlich ein Wunder und Reden Gottes, denn die Türen öffneten sich und die Fesseln lösten sich und zugleich stürzte das Gebäude nicht ein. Keiner der Gefangenen nutzte diese Gelegenheit, um zu fliehen. Das vielleicht deswegen, weil Paulus und Silas zuvor Gott mit Liedern lobte, obwohl sie in Ketten lagen. Es könnte sein, dass auch ihre Mitgefangenen durch dieses Zeugnis und Wunder zum Glauben kamen. Der Kerkermeister war nicht gebunden und gefangen, aber dennoch unerrettet. Mit den offenen Kerkentüren und losen Ketten erkannte er seine Verlorenheit. Ein wichtiger Moment. In dieser Empfindung hört er Paulus Stimme. Er horchte auf und will auch sehen und verlangt Licht. Das führt letztlich zu seiner Umkehr und zu derjenigen seines ganzen Hauses. Der Kerkermeister wollte etwas tun, um errettet zu werden. Aber wir haben keinen eigenen Anteil an unserer Rettung beigetragen und können diese nur im Glauben annehmen. Wir erfahren nicht alle Details, nur die wichtigsten Eckpunkte. Die Umkehr von Lydia und dem Kerkermeister zeigt sich unter anderem darin, dass sie ihre Gäste bei sich aufnahmen. Also Gastfreundschaft. Ja, das war es leider schon. Es hatte noch mehr Notizen gehabt. Aber ihr dürft auch noch gerne ergänzen und auch könnt auch Korrekturen nennen. Vielleicht noch eine Frage. Mich hätte interessiert, diese Routenträger, ist das eine Art Titel oder eine Sache der Übersetzung, eine Eigenheit der Übersetzung? Also es ist ein spezieller Ausdruck, jemanden Routenträger zu nennen.
Ich habe da nachgeschaut. Routenträger, das ist sind eigentlich höchste Amtsdiener, die vorausgegangen sind mit diesem Symbol, also so ein, ich weiß nicht, ob ich jetzt das richtig sage, steht im Internet viel, ist sicher auch interessant. Man sieht dieses Symbol auch heute noch, zum Beispiel im St. Galler Wappen, also da unserem Nachbarkanton hat das im Wappen. Ein Beil, das dann in so gewissen Routen eingepackt ist, oder der wie sagt man, der Griff des Beils. Und das wird dann symbolisch so dargestellt. Für teils verschiedene, diese Fasces oder Fasces, wie man dem sagt, auf Lateinisch kann das nicht richtig aussprechen, kommt auch der Ausdruck Faschismus daher, wobei das auch sehr schwierig ist oder muss da sehr genau unterscheiden, weil das, diese Symbolik wurde von ganz verschiedenen politischen Seiten schon immer verwendet auch. Und heute wird da natürlich sehr vieles dann durcheinander gebracht. Aber es war so ein Zeichen vor diesen Amtsdienern, die da vor den Amtshöchsten, ich weiß jetzt nicht, wie man dem sagt, wer das war, vorausgegangen sind, um das so zu zeigen, wie so, ich weiß nicht, in einem Gericht vielleicht ein Weibel, der da diente und dem Amtsträger da vorausging, um zu zeigen, jetzt kommt er da. Aber vielleicht können wir das andere besser erklären.
Ja, vielen Dank da für diese Hilfe. Vielleicht noch etwas wegen der Ordnung gesagt. Und der Apostel Paulus hat, wenn es ging, zuerst an einem Ort am Sabbat in der Synagoge dann geredet, dann, wenn es eine Synagoge hatte. Aber wir haben das letzte Mal schon, glaube ich, gesehen, dass es hier offensichtlich in Philippi keine gab, weil es vielleicht zu wenig Juden gab. Aber es gab welche, die kamen am Sabbat zusammen, und das hat der Apostel Paulus gehört, und er hat dann nicht gedacht, na, da gehe ich nicht, ich gehe nur in eine Synagoge. Nein, da ging er halt ans Flussufer. Ging er ans Flussufer und hat dort verkündigt. Währenddem im Kapitel 17 beginnt das, dass er durchgezogen ist nach Amphipolis und Apollina, aber da hat er nicht Halt gemacht. Da ist er voll durchgezogen, offensichtlich darum, weil es vielleicht keine Juden und sicher keine Synagoge gab. Und dann hat er dann erst wieder die Gelegenheit ergriffen in Thessalonich, weil es dort eine Synagoge gab. Und noch etwas ganz Kurzes. Das letzte Mal haben wir gesehen, dass der Apostel Paulus zweimal im Gefängnis war in Philippi. Er war zweimal im Gefängnis. Das erste Mal wurde er durch das Erdbeben frei. Dann hat der Kerkermeister ihn in sein Haus genommen. Also da war er nicht mehr im Gefängnis, sondern ein oder zwei Stockwerke höher. War nicht mehr im Gefängnis. Dort hat er ihn gepflegt. Und da muss es eine Gelegenheit gegeben haben zum Taufen. Und dann mussten sie wieder ins Gefängnis gehen. Und das musste alles seine Ordnung haben, ist klar. Das wäre dann sehr heikel gewesen, wenn der Paulus und Silas nicht mehr im Gefängnis gefunden worden wären. Darum mussten sie wieder ins Gefängnis. Und dann ab Vers 38, als eben diese berühmten Rutenträger da kamen, Vers 39, und sie kamen und redeten zu ihnen. Und jetzt kommt er zum zweiten Mal hinaus. Jetzt kommt er hinaus. Und das ist also kein Widerspruch irgendwie, was wir hier sehen. Sie waren einfach zweimal im Gefängnis. Das beim zweiten Mal natürlich unter ganz anderen Umständen.
Ich meine, es erscheint logisch, Der Kerkermeister konnte und durfte sie ja nicht freilassen. Der konnte sie zwar herausnehmen und wieder reinstecken, aber die Offiziellen, das sind die Amtsträger und dann als Bote eben die Lektoren, die Routenträger, die konnten, nur die konnten quasi letztendlich die Freilassung veranlassen. Dann, der Kerkermeister war ja auch ein Befehlsempfänger dieser Leute. Das heißt, der musste das dann auf den Befehl machen oder auch nicht machen, wenn er keinen Befehl hatte. Er konnte es nicht von sich aus machen. So ist es relativ einfach zu verstehen. Ich habe mir zwar noch keine Gedanken vorher gemacht, aber es ist einfach naheliegend, dass es so sein musste. Denn die hatten damals genauso einen Strafprozess und was weiß ich für eine Ordnung, wie wir heute auch.
Ja, wir haben heute immer noch römische Rechtsprechung in Europa zum Beispiel, also grosso modo. Also das ist schon so. Und das hier, wir sind zwar jetzt in Griechenland, Mazedonien, aber da herrschten die Römer letztendlich. Mit einer gewissen Ordnung, muss man schon sagen.
Die haben sie unverurteilt ins Gefängnis geworfen. Gegen die römischen Rechte, oder eigentlich? Wir haben ja auch gebetet heute für die Obrigkeiten. Und in Römer 13, Vers 1 steht es ja auch, jede Seele unterwerfe sich den obrigkeitlichen Gewalten. Denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott. Oder? Das ist schwierig zu verstehen, auch heute, oder? Aber irgendwie ist es so, oder? Und die mussten sich an die Gesetze halten, auch von den Römern. Irgendwie sind die eben gegen das Böse, gegen die Einbrecher, gegen die Bösen. Und dann noch im Vers 4 von Kapitel 13, Römer 13, Vers 4. Denn sie ist Gottes Dienerin dir zum Guten. Wenn du aber das Böse übst, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst, denn sie ist Gottes Dienerin. Die Obrigkeit, Gottes Dienerin, oder? Heute ist das, aber die Gesetze sind überall und selbst der Präsident, oder? Manche stehen ja immer mit einem halben Bein im Gefängnis, oder? Weil er nicht gegen die Gesetze auch war, oder? Gibt es ja auch.
Ja, in dem Tumult, den die angerichtet haben und die einfach drauf losgeschlagen haben, haben sie vergessen zu fragen, wer seid ihr und woher kommt ihr? Die in Philippi haben von sich gesagt, wir sind Römer. Aber effektiv Römer war Paulus und Silas. Und man könnte vielleicht sagen, ja, das war im Tumult ein Versehen, ein rechtliches Versehen. Und das musste anschließend dann wirklich recht gestellt werden. Und dafür hat der Apostel Paulus interveniert, mit Recht. Ja.
Ist ja auch heute so, dass einem die Polizei auf sehr kleine Verdachtshinweise jemanden festsetzen können. Ich weiß es nicht, ist das 24 oder 48 Stunden? Sicher 24 Stunden, da muss man einem Haftrichter oder einem Staatsanwalt oder so vorgeführt werden und da muss eine gewisse Klage muss da sein, sonst muss man wieder freigelassen werden. Aber im Grundsatz ist das gar nicht so anders wie damals. Also irgendwie wird da mal eingegriffen, da kann man nicht auf Verbrecherjagd noch lang fragen, wer bist du, woher kommst du, was für Staatszugehörigkeit hast du, aber nachher muss das geklärt werden. Also ich finde das immer wieder interessant, wie das Rechtssystem, das wir in der Bibel auch finden, das ist natürlich römisches, aber auch gewisse Grundsätze Gottes, dass diese heute immer noch ganz gut erkennbar sind und in den meisten Ländern, Staaten auch als Grundlage heute noch dienen.
Es gibt etwas, was die Beamtsträger zu Recht gemacht haben und es gibt etwas, was sie zu Unrecht gemacht haben. Zu Recht haben sie die Leute festgesetzt. Zu Unrecht haben sie geschlagen. Da gab es keinen Grund dazu. Untersuchungshaft, ja, hätten es, warum nicht? Kann man ja machen bei sowas, bis man es untersucht hat. Ja? Aber die Prügelei, die war sicher kein Unrecht. Auch nach römischem Recht hätten sie das nicht tun dürfen. Da hätten sie schon mal genau fragen müssen.
Oh, ich wollte ein Detail vielleicht erwähnen. Und Andi hatte gesagt, sie waren in Ketten. In Vers 24 lesen wir, ihre Füße waren im Stock. In Vers 26 ist die Rede vom Bande. Ist das jetzt, gibt es eine andere Übersetzung her, dass man Ketten sagen kann? Ich meine, Stock ist ja noch schlimmer vielleicht wie Ketten. Die waren ja dann unbeweglich, da wie ganz feste fixiert, ne?
Vielleicht war es ja auch eine Kombination daraus. Also als ich meine Zusammenfassung schrieb, habe ich einfach manchmal auch aus dem Kopf Kette geschrieben, habe das nicht nachgeschlagen. Aber wenn jetzt da im Text von Bande und Stöcken die Rede ist, einmal so, das andere mal so, schließt es ja das eine das andere nicht aus. Könnte ja beides sein.
Ja.
Es ist auch so, dass Kautz schreibt zu Desmond, also Desmond sind ja die Fesseln, dass das Ketten sind. Ketten zum Fesseln oder auch Handschellen oder und aber auch. Ich kann mir vorstellen, dass es ein Überbegriff ist zu Hilfsmitteln, zu jemanden zu inaktiv machen. Also Handschellen, Ketten kann es offenbar sein, Banden kann es übersetzt werden. Das griechische Wort Desmon.
Okay, danke.
Man könnte heute sogar diese Plastikstrips als Fesseln bezeichnen, als Bande, die heute manchmal schnell verwendet werden, um jemanden zu fixieren, wenn man keine Handschelle zur Hand hat. Das habe ich schon gesehen. Diese Dinger, die man zuzieht, die man dann wahrscheinlich nur mit einem Clip aufbekommt, aber nicht einfach so abstreifen kann. Also das ist sehr allgemein gefasst, denke ich mal.
Das sind Kabelbinder.
Ich glaube, dieses Zeugs kann man ganz schlecht recyceln. Ich wollte noch etwas sagen zu Thessalonich. In Vers 1 kamen sie nach Thessalonich, wo die Synagoge der Juden war. In einer Betrachtung habe ich gelesen, dass ja, es hatte Juden in Thessalonich, aber sehr wahrscheinlich sind diejenigen, die sich dann bekehrten, die wenigsten Juden gewesen in Thessalonich. Und warum ist man auf diese Idee gekommen? Weil interessanterweise der Thessalonicher Brief, die beiden Thessalonicher Briefe, dann in sich selbst keine Zitate aus dem Alten Testament haben. Da gibt es noch der Kolosserbrief auch. Und das zeigt, dass sie auch noch der Apostel Paulus nicht mit Zitaten aus dem Alten Testament sie belehren konnte, weil sie das nicht hatten. Einfach das wollte ich noch sagen. Also er ging in die jüdische Synagoge, aber die Bekehrten später waren sehr wahrscheinlich fast keine Juden in Thessalonich. Das ist der Gedankengang.
Man liest es auch hier, dass hier steht, etliche von ihnen glaubten, das ist Vers 4, und gesellten sich zu Paulus und von den anbetenden Griechen eine große Menge. Und dann steht, die Juden aber wurden voll Neides. Also das ist wie immer dann eine kleine Schar, hat sich möglicherweise bekehrt, wie auch später in Athen und Korinth. aber die überwiegende Masse wurde einfach neidisch dann, weil dann die anderen auch kamen. Es ist so ein Muster, was sich wiederholt. Und dann können die zu ganz gemeinen Taten fähig sein, wie wir ja noch sehen werden.
Und diese gemeinen Taten der Juden erwähnt dann Paulus in welchem Brief? Ja, im Thessalonicher Brief. Da zeigt er, dass die Juden allen Menschen entgegen sind. Das ist nicht nur heute so, das sind sie ja heute auch, aber das war schon so. Erst wenn der Herr Jesus dann kommt, wird sich das ändern. Wird sich das ändern. Die Stelle, ich will sie noch rasch erwähnen, die ich meinte, das ist 1. Thessalonicher 2, wo er zeigt, dass die Juden allen Menschen entgegen sind. Und das hat nicht erst bei Jonas angefangen, das sieht man auch in den Evangelien. Die können es nicht ertragen, konnten es nicht ertragen, dass der Herr Jesus Positives sagte über einzelne Personen aus den Nationen. Das war fast schon das Todesurteil für ihn. Oder? Fast schon das Todesurteil für ihn. Und das erwähnt dann eben der Apostel Paulus im 1. Thessalonicher 2, Verse 14 bis 16. Das muss man immer wieder mal sagen, bei diesem Israel-Fanatismus, der momentan in christianisierten Kreisen ist, aber nicht bei solchen, die die Bibel lesen, aber in christianisierten Kreisen, die finden das antichristliche Israel, weiß ich nicht was, aber Israel ist ein komplett 100% antichristliches Land. Noch. Darum kommen sie auch in die Gerichte Gottes.
Muss ich ein bisschen mit meinen Englischkenntnissen prahlen. Da gibt es ein schönes Wort im Vers 5. Etliche böse Männer vom Gassenpöbel. Und die King James Bibel sagt dazu, lewd fellows of the baser sort, ich sag's mal auf Deutsch, liederliche Typen der ja, niederen Art, also der unteren sozialen Schichten. Also Gassenpöbel ist natürlich völlig treffend übersetzt und in Englisch klingt es einfach schön.
Ich habe da heute ein bisschen vorgelesen, im Kapitel 17, und da fiel mir dann die Bezeichnung in Vers 12, viele nun von ihnen glaubten, von den griechischen vornehmen Weibern. Ich dachte, ist das die gesellschaftliche Stellung oder die moralisch charakterliche Haltung? Ich denke, man kann ja durchaus auf die charakterliche Bildung, meinen damit. Also die könnte man hier dagegen setzen, gegen den Gassenpöbel.
Also vom Wort her ist es ganz klar die Oberschicht hier gemeint. Ganz klar die Oberschicht. Und also die Ersten, die Protos. Und wir haben das natürlich auch, muss man auch sehen, nicht alle hatten den Zugang zu Schriften oder Zeit, irgendwo zusammenzukommen. Und darum ist es auch interessant, dass der Herr Jesus schon erwähnt hat bei der Bekehrung von Paulus, zu wem er gehen muss. Zu wem er gehen muss. Und wenn man zum Beispiel erreicht, dass die Oberschicht oder Könige das Evangelium aufnehmen, dann hat das einen multiplizierenden Effekt. Einen multiplizierenden Effekt.
Ja, das sieht man ja auch, wenn man die Bücher der Könige, also die Geschichtsbücher Könige durchliest oder Chroniker, wie sehr der Abfall oder das fromme Verhalten von Königen einen Einfluss auf die Gesamtbevölkerung hatte. Ja, da sieht man es ganz genau, bis es dann zu dem Zustand kam, dass es egal war, was der König war, ob der jetzt gläubig war oder nicht, weil dann war alles schon so heruntergekommen, dass Gott nur noch die herausnehmen konnte, die irgendwie mit denen was anzufangen war. Die wurden dann nach Babylon geschickt. Und die anderen blieben dort und wurden quasi vernichtet, bis auf einen kleinen Überrest.
Ich lese noch rasch den Vers, den ich zitiert habe. Kapitel 9, 15. Der Herr aber sprach zu ihm: Gehe hin, also zu Ananias, gehe hin, denn dieser, Paulus, ist mir ein auserwähltes Gefäß, meinen Namen zu tragen, sowohl vor Nationen als Könige und Söhne Israels. Also ganz wichtig, und wir sehen das natürlich dann deutlich in der Apostelgeschichte, wie es der Herr führte, dass der Paulus die Gelegenheit hatte, zu der Oberschicht zu reden. Oder? Da sehen wir dann, das war zum Teil, ja, die äußeren Umstände schon speziell, aber es war dann eben genauso, dass er zu Königen reden konnte.
Ja, momentan redet er zu den Nationen, eben bei der ersten, der zweiten Reise. Jetzt ist er gerade in Thessalonich, dann kommt er nach Beröa, dann kommt er nach Athen, dann kommt er nach Korinth, spricht er zu den Nationen, dann spricht er zu den Söhnen Israels, als er dann nach der dritten Missionsreise zurückkehrte. Und während er dann gefangen war, hat er auch dann zu Königen, zum Beispiel Agrippa, gesprochen oder zu dem Landpfleger Felix oder Festus, habe ich heute gelesen gerade, 26, Apostelgeschichte 26. Also es ist sehr schön. Und letztendlich durfte er sogar vor den Kaiser Nero treten, später. Das wird zwar jetzt nicht direkt gesagt, aber wir können es indirekt entnehmen.
Ich habe noch einen Vers gefunden im ersten Brief Thessalonicher. Eben da, warum es mehr Thessalonicher, also Griechen waren, als Juden. Vers 9, denn sie selbst verkündigen von uns, welchen Eingang wir bei euch hatten und wie ihr euch von den Götzenbildern zu Gott bekehrt habt, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten. Sie haben sich eben die meisten ja von den Götzenbildern bekehrt, eben nicht Juden.
Keine
oder?
Juden, ja.
Aber hier im Kapitel 17, Vers 2, geht er aber zuerst immer zu den Juden, oder? Eben in die Synagoge. 17, Vers 2, nach seiner Gewohnheit aber ging Paulus zu ihnen hinein und unterredete sich an drei Sabbaten mit ihnen aus den Schriften oder aus den Schriften oder er kann sie ja überzeugen mit dem Alten Testament oder
ganz kurzer Satz noch. Was haben die Juden ganz am Schluss gemacht in der Apostelgeschichte?
Viel Wortwechsel.
Sie gingen weg von ihm. Der drittletzte Satz in der Apostelgeschichte: Sie gingen weg von ihm. Warum? Was hat er ihnen vorher gesagt? Ich gehe zu den Nationen.
Also im Grunde ist jetzt das, was wir im Vers 5 lesen hier. Eine ähnliche Situation, wie wir sie schon vorher hatten. Was Ikonium, glaube ich, oder irgendwo. Das Volk, die Juden stiften zum Aufruhr auf und verfolgen ihn. Es ist jetzt nicht das erste Mal, es ist mindestens das zweite oder das dritte Mal, wo das passiert. Und es kommt noch vor. Und die sind sich nicht so gut. Ja, die Unterschicht, dazu zumindest hatte ich ja vorhin gesagt, der Gassenpöbel. Und damit kann man eine Stadt schon in Aufruhr bringen. Da braucht es gar nicht so viele Leute. Da nützen auch die vornehmen Damen nichts, wenn der Gassenpöbel dann plötzlich randaliert. Es ist einfach so.
Ja, und es war ja nicht nur Paulus, der da dran kam. Die wenigen Juden, die dem Paulus gedient haben, die ihn aufgenommen haben, der Jason zum Beispiel, der kam auch dran, oder? Das ist immer die Gefahr, sobald man für den Herrn etwas tut, dann versucht der Feind mit irgendwelchen Mitteln, entweder wie ein brüllender Löwe hier oder wie eine listige Schlange. Beides zu allem Tierischen ist der Teufel fähig. Ja.
Hatte ich heute wieder irgendwo gelesen. Zwei Mittel, Verführung und Verfolgung. Wobei die Verführung schlimmer ist als die Verfolgung.
Denken wir da an Biliam, oder? Die Verführung schickt ein paar Frauen. Und das hat Unheil gebracht, ja.
Paulus hat ja da im Vers 3 eben aus den Schriften ihnen eröffnet und dargelegt, eben, dass der Christus leiden und aus den Toten auferstehen musste und dass dieser, der Jesus ist, den ich euch verkündige, der Christus ist, oder der Messias, der Christus, eben das aus den Schriften, ich nehme an, nicht aus den Evangelien, sondern aus dem Alten Testament, oder? Ähnlich wie in Lukas 24, eben aus den Schriften, wenn wir vorgreifen im Vers 11, am Schluss heißt es ja auch, er geht ja auch wieder zu den Juden, aber dann die Beröer, oder? Lies man dann im Vers 11, diese aber waren edler als die in Thessalonicher. Sie nahmen mit aller Bereitwilligkeit das Wort auf, indem sie täglich die Schriften untersuchten, ob dies sich so verhielte. Eben der Gegensatz hier, oder? Kein Interesse, oder? Aber die Beröer, eben die untersuchten die Schriften dann, oder? Ob es sich so verhielte. Eben der Gegensatz.
Es gibt übrigens in Bezug auf den Jason die Überlegung, dass er verwandt war mit dem Paulus. Also ein Verwandter war von ihm. Eine ungesicherte Sache. Einfach wenn man Römer 16 dazu nimmt, könnte es sein, dass Jason mit ihm verwandt war. Gut möglich. Und was noch auch ganz interessant ist, ja, die haben gesagt, dass ein anderer König ist, Jesus, stimmt, aber sie haben das als Anklage gebraucht, oder? Im Vers 7. Wieder die Verordnungen des Kaisers, indem sie sagten, dass ein anderer König ist, König sei Jesus. Und damit haben sie die Volksmenge, also den Pöbel, aufgeheizt. Oder? Von daher kommt ja auch der Ausdruck Populi Tenebri, also das Volk ist finster. Das kann man eben den Pöbel, den Mob, kann man mit einigen Techniken blitzartig aufheizen. Aber das ist nicht nur heute so, das war schon so.
Das ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass sowas als Vorwurf gemacht wird. Auch der Herr Jesus sah sich dem gegenüber. Ich schlage mal Lukas 23 auf. Und die ganze Menge, Vers 1, derselben stand auf und sie führten ihn zu Pilatus. Sie fingen aber an, ihn zu verklagen, indem sie sagten, diesen haben wir befunden als einen, der unsere Nation verführt und wehrt, dem Kaiser Steuer zu geben, indem er sagt, dass er selbst Christus ein König sei. Ja, also es ist nichts Neues, dass die Juden so agieren. Das haben sie von Anfang an getan.
Ist das nicht auch so wie bei den Heuschrecken, wenn man zum Beispiel an Joel denkt, diese Plage, die dort beschrieben wird, also Heuschrecken, wenn sie sich in einer bestimmten Weise aneinander reiben, weil sie groß und zahl sind, dann kommt plötzlich ein Schwarmverhalten und dann verbinden sie sich zu einem Schwarm und machen alles nieder. Und dieses Bild nimmt ja das Buch Joel auf, wenn es um eben diese Könige sind, die zu Israel kommen und sie verwüsten, dass sie so ein, eben dieses Verhalten, diesen Pöbel aufzumischen, verhält sich ähnlich wie bei den Heuschrecken, wenn sie sich in einer bestimmten Weise aneinander reiben und plötzlich ein Schwarmverhalten entwickeln. Ganz seltsam und kaum zu steuern. Das ist ein Effekt.
Es gibt jetzt interessanten Gedanken. Unsere Obrigkeit muss oder ist sich dessen gewahr, was du gerade sagst, Andi. Denn bei allen Großveranstaltungen trifft man heute klugerweise, wenn man daran denkt, Vorkehrungen, dass so ein Verhalten eben nicht auftritt, wo sich dann das irgendwie eine Eigendynamik gewinnt. Das heißt, man muss die Leute trennen, es muss genügend Raum sein, es muss genügend Ordnungskräfte da sein, dann ist sowas zu kontrollieren. Wenn es denn mal ausbricht, dann kannst du es kaum begrenzen. Also Straßenschlachten kennt man ja von Studentendemonstrationen. Ich habe noch die letzten Auswirkungen damals in Heidelberg erlebt, die waren vorher viel schlimmer. Meine Devise war, halte dich möglichst ganz weit davon entfernt auf. Weil das hat ungemeine Dynamik drin, die kann man gar nicht abschätzen. Plötzlich kriegt man eine übergezogen, weil man mittendrin steckt plötzlich.
Ja, man findet in der Apostelgeschichte ganz unedler Pöbel hier, auch noch an anderen Stellen. Und dann finden wir sehr edle Anheizer, die werden dann Redner genannt und die können eine andere Volksschicht mit ihrem Geschnorre überzeugen. Und diese Technik eben des Anheizens vom Pöbel denken wir nur im letzten Jahrhundert. Wer konnte das am allerbesten? Aha, oder? Der konnte es am allerbesten. Keine Bildung, kein nichts, aber er wusste, wie man es macht, oder? Er wusste, wie man es macht. Und es gibt einfach solche Leute, die können nichts, aber das können sie.
Aber eben dann, wenn der falsche König der Juden kommt, der sogenannte Antichrist, oder? Den werden sie dann annehmen. Der kommt natürlich eben irgendwie anders, oder? Wie ein Lamm, aber redet wie ein böses Tier. Ich weiß jetzt nicht genau, oder? Und der kommt und irgendwie ist er dann, wird er verbündet mit dem widerstandenen römischen Reich, mit dem Tier aus dem Meer, oder? Und stehlen sogar eben dann den Götzen auf, oder in Jerusalem, oder muss man sich das vorstellen? Und die heutigen Juden in Israel, oder? Die werden irgendwann, also in Zukunft, eben diesen Falschen annehmen, oder?
Man sieht natürlich auch oft, man nimmt etwas, das an und für sich absolut wahr ist, und legt es böse aus. Und hier sieht man das. Ist absolut klar, wer ist der König? Der Jesus Christus. In den Evangelien sieht man, dass die religiöse Führerschaft genau wusste, was der Jesus sein wird oder ist, König. Und sie haben ihm genau das zum Vorwurf gemacht. Und hier in Apostelgeschichte 17 auch wird zum Vorwurf gemacht, dass Jesus König ist. Und ich bin auch überzeugt, dass irgendwie der ganze Islam weiß, dass Israel eines Tages das Haupt der Nationen sein wird, der Rosch. Und die wissen, dass der Herr Jesus Christus der Schöpfer ist, aber sie hassen es. Und es ist nicht so, dass sie irgendwann vor einem großen weißen Thron stehen werden und sagen, oh, das haben wir alles nicht gewusst. Glaube ich nicht. Das tiefe Wissen um die Ewigkeit und das tiefe Wissen um den Heilsplan Gottes, der ist so bekannt, aber sie wollen nicht.
Du hättest jetzt auch Naturalisten, Humanisten und Atheisten zitieren können. Die wissen es auch alle. Sie wissen es, sie sagen selbst Dinge, die absolut in ihrer Religion widersprechen und machen es trotzdem. Dann wir hatten ja schon ein paar Andeutungen von begabten Rednern gehört. Man kann auch Demagogen dazu sagen. Das sind richtige Demagogen, die sowas können. Die nehmen irgendwas, reißen es aus dem Kontext und verwenden es gegen das, was gerade jetzt so läuft. Und damit beunruhigen sie die Volksmenge und die Obersten der Stadt. Ja, das ist dann einfach so. Und nicht alle haben, und ich meine, das sieht man ja heute genauso. Es ist nichts Neues unter der Sonne. Und diese Technik, die wurde auch damals benutzt und sie wird heute benutzt. Die Wahrheit bleibt dann auf der Strecke.
Und hier wird natürlich auch der Keim gelegt zum ersten und zweiten Thessalonicher Brief. Wir sehen die Kernaussage, der Herr Jesus Christus ist der König, und sie machen das als Vorwurf. Aber es ist ja so, er ist der König. Und wenn man dann die beiden Thessalonicher Briefe anschaut, von was redet der Apostel Paulus, oder was erinnern wir am meisten, oder? Von seinem ersten und zweiten Kommen. Ich lese nur einen Vers, 1. Thessalonicher 3,13. Und eure Herzen tadellos in Heiligkeit zu befestigen. Das Wort befestigen haben wir ja hier übrigens auch. Darum ist sehr wahrscheinlich auch der Lukas dann in Thessalonich geblieben. Dann steht da weiter im Vers 13, 1. Thessalonicher 3,13, befestigen. vor unserem Gott und Vater bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus mit all seinen Heiligen. Ich bin überzeugt, der Apostel Paulus hat, als er da war, schon solche Dinge angedeutet. Und darum haben sie ja dann auch zurückgefragt. Die beiden Thessalonicher Briefe sind ja Antwortbriefe auf Fragen, die sie hatten.
Ja, das ist so schön, man kann im Grunde aufgrund der Antworten sehen, was die Fragen gewesen sein müssen. Es wird dann eigentlich so, wenn man das dann liest, schon klar war, worüber die unklar waren. Und man sieht es ja auch im Korintherbrief. Da ist es ja nicht unähnlich.
In der Elberfelder steht dann, dass der Jason eine Bürgschaft übernommen hatte. Und einer hat dann darüber geschrieben, die Bürgschaft, wann verfällt die Bürgschaft? Ich meine, der Jason musste offenbar einen Obolus abgeben, Geld oder Gold, keine Ahnung. Wann verfiel das Geld, das dieser Jason dem Magistraten rüberschieben musste? Dann, wenn der Paulus wieder zurückgekommen wäre. Und die wollten sicher sein, dass der Paulus nicht mehr kommt. Und der Jason, er hat geholfen, dass das Evangelium weitergeht. Der Paulus ist weitergegangen.
Man würde das heute Kaution oder Sicherheitsleistung bezeichnen. Ja, du kannst zum Beispiel auch in Deutschland, aber seltener mehr in den USA, auf Kaution freikommen und die wird dann beliebig hoch oder niedrig festgelegt und verfällt dann, wenn man sich den Strafvollzugsbehörden entzieht.
Ich möchte nur erwähnen, dass in Sprüche 17, Vers 18 steht, ein unverständiger Mensch ist, wer in die Hand einschlägt, wer Bürgschaft leistet gegenüber seinem Nächsten. Also es ist eigentlich nur ein Ratschlag fürs Leben, aber nicht hier bei Jason natürlich so gemeint.
Da gibt es einen wesentlichen Unterschied. Der Begriff ist der gleiche. Aber das eine ist eine staatliche Behörde, die dich verdonnert, eben eine gewisse Sicherheitsleistung zu machen. Das andere ist, da nimmt jemand einen Kredit auf und damit er den bekommt, leistet ein Dritter Bürgschaft. Und wenn der andere keine Lust mehr hat, dann zahlt der Dritte, kann sich nicht rauswinden. Der andere ist dann fein raus, die sind zwar keine Freunde mehr, aber ja, also keine Bürgschaft, das ist immer ganz gefährlich.
Ja, ich hatte mal einen Onkel, der leistet ja auch Bürgschaft für jemanden und da ging fast der ganze Bauernhof beinahe drauf. Aber er hatte einen großen Wald und konnte damit dann den Kredit ablösen praktisch, der dann fällig war.
Insofern sind die Sprüche zeitlos. Es gilt einfach immer. Und wir tun gut daran, wenn wir uns daran halten. Also keine Bürgschaft zu leisten. Jeder ist dann schon für sich selbst verantwortlich und muss dadurch in schwierige Lage gehen. Oder man schenkt das Geld, das ist dann einfacher, wenn man es hat.
Hier war es ja einen gewissen festen Betrag. Mehr konnte der Silas nicht verlieren. Wenn jetzt der Paulus wieder zurückgekommen wäre, er hat vielleicht, sagen wir mal, 100 Euro zahlen müssen. Und ich kann mir vorstellen, wenn jetzt der Apostel Paulus eine gewisse Zeit nicht mehr zurückgekommen ist, dann haben die dem ja, so und das Geld dann wieder zurückgegeben. Und dann die Brüder, Vers 10, aber sandten alsbald in der Nacht sowohl Paulus als Silas nach Beröa. Hier sieht man, dass jetzt die von Thessalonich dem Paulus gesandt haben. Das ist ein etwas anderer Charakter wie sonst. Sonst sieht man oft, dass der Apostel Paulus gesagt hat, ich gehe jetzt dort und dorthin. Aber ich denke, das ist auch ein schöner Zug. Die haben das in die Hände genommen. Und welche, als sie angekommen waren in die Synagoge, eben das normale Prozedere, in die Synagoge der Juden gingen. Und dann sieht man auch, dass die Beröer, der berühmte Satz, oder die Beröer aber waren edler als die in Thessalonich. Die haben das aufgenommen, das Wort, aber nicht nur das, sondern sie haben es dann auch untersucht in der Schrift.
Und ich finde, hier wird so schön wieder deutlich, was dann durch ja, ein Zug ist, der sich durch die ganze Apostelgeschichte hindurchzieht. Das Wort wird verkündet. Es gibt einen Aufstand dagegen oder es gibt Verfolgung oder wie auch immer. Die ziehen weiter oder werden weitergeschickt. Und was passiert? Sie evangelisieren. Sehen wir zum Beispiel am Philippus nach dem Tode von Stephanus, wo der Paulus da angefangen hat zu verfolgen. Dieser und andere sind einfach dann weitergegangen nach Samaria und haben evangelisiert. Sie haben nicht aufgehört. Oder selbst Petrus und die Apostel, die waren vom Hohen Rat, wurden sogar geschlagen. Es wurde ihnen verboten, weiterzumachen. Und sie haben trotzdem weitergemacht. Das ist das Schöne, was man hier sieht. Die haben sich nicht den Mund verbieten lassen durch die Widersacher, durch Behörden, durch Aufstände, sondern sind einfach weitergezogen, da wo Möglichkeiten waren.
Und wenn man nachschaut, wie weit das war, also Beröa war nicht das Nachbardorf. Also wenn man dann zügig läuft, kann man das in einem Tag erreichen. Das sind 40 Kilometer in diese Richtung. 60 Kilometer Beröa von Thessalonich entfernt. Warum die das jetzt gebeten haben, dass sie nach Beröa gingen, ist mir auch nicht klar, warum. Man hätte ja auch eine nähere Distanz gehen können. Aber sehr wahrscheinlich einfach wieder, weil es dort eine Synagoge gab.
Da hat man sich doch sicher auch auf der Wegstrecke auch unterhalten und dort, wo man sich verpflegte, war sicher auch Gelegenheit. Wenn man so daran denkt, als eben der Lukas dazustoß, das war ja auch so in einer Zwischenstation, wo sie nicht länger waren. Aber da hat man sich offenbar getroffen und ein Stück weit begleitet und ausgetauscht. Das könnte ich mir jetzt hier auch vorstellen, dass man doch da auf diesen Strecken auch sich unterhielt.
Und jetzt sehen wir schon zum zweiten Mal, dass es eine gewisse Oberschicht zuerst war. Zuerst haben wir das ja oben gesehen im Vers 4, die vornehmen Frauen, nicht wenige. Und dann hier unten, dann wieder im Vers 12, viele nun von ihnen glaubten, von den griechischen vornehmeren Weibern und Männern nicht wenige. Und das waren ja dann solche, wenn ich es richtig verstehe, aus den Nationen, nicht Juden. Das Ziel war die Synagoge, aber offensichtlich waren da auch viele aus den Nationen, haben das Evangelium gehört. Und wenn man so denkt, eine Woche hat 7 Tage, der Paulus hat am Sabbat in der Synagoge gepredigt. Und ich denke, an den anderen 6 Tagen hat er am Abend, wenn er dann fertig war, er hat immer gearbeitet, wenn er fertig war mit seinen Arbeiten, hat er 6 Tage zu denen aus den Nationen gepredigt. Und dann wieder dasselbe Prinzip, wie man das halt immer sieht. Das hat man dann schon in den Evangelien gesehen. Wenn die Juden erfahren haben, dass irgendwer positiv auf den Herrn Jesus reagierte, kam der Pöbel. Und jetzt ist der Pöbel auch 60 Kilometer gelaufen. Der Pöbel, wir müssen nachschauen, vielleicht sind es sogar mehr. Eines ist Luftlinie und das andere ist natürlich, keine Ahnung, Straßen. Eisenbahn hatten die noch keine. Und dann ist der Pöbel von Thessalonich, als sie gehört haben durch Meldungen, dass da welche hat, die zum Glauben kommen, geht der Pöbel von Thessalonich nach Beröa. So verrückt. Wie der Feind, würde ich so sagen, wenn das Evangelium richtig verkündigt wird, dann ist der Feind auch auf der Stelle.
Aber das Gute war, Paulus hat überall die Saat hinterlassen und die ist dann aufgesprossen. Das heißt, sobald einige bekehrt waren, haben die weitergemacht und Paulus konnte dann weiterziehen. Er hatte praktisch die Initialzündung gegeben und dann ist er weitergezogen. Gut, er ist dann später in Korinth länger geblieben oder in Ephesus, aber jetzt an der Stelle ist er erstmal durchgezogen, hat überall gesät.
Aber auch der Pöbel hat gesät, müssen wir ganz klar sehen. Und der Apostel Paulus hat mal einen bemerkenswerten Satz gesagt. Alle, die in Asien sind, haben mich verlassen. Also überall, also das Evangelium hat er verkündet, aber es gab ganze Landstriche, die Heilslehre des Apostel Paulus, die völlig gegen das Judentum gerichtet war, verlassen und sind wieder zurück im Gesetzestum zurückgefallen, wie man das schon andeutungsweise Apostelgeschichte 15 und Galater 1 und 2 sieht. Und man sieht jetzt auch, wie diese Evangeliumstruppe dezimiert wird. Wir sehen, dass in Philippi, in Philippi ist der Lukas zurückgeblieben und in Thessalonich ist Silas und Timotheus mal vorerst zurückgeblieben und Paulus ist dann weitergezogen. Wir müssen ja nicht denken, dass da 50 Leute waren, die da evangelisiert haben. Das hat ganz klein angefangen mit der Botschaft weiter zu sagen. Und ich meine jetzt nicht, dass sie vorher nichts gehört haben von Christus. Wir sehen ja in Apostelgeschichte 2, dass da schon, sagen wir mal, Hunderte, wenn nicht Tausende, relativ schnell Europa grundsätzlich missioniert haben. Aber die paulinische Lehre, das wussten die alle, auch gar nichts. Da kommt erst jetzt langsam durch den Apostel Paulus.
Jetzt da im Schluss vom Vers 14 steht ja eben Paulus. Geht Paulus fort, um nach dem Meere hinzugehen. Aber sowohl Silas als Timotheus blieben da selbst. Also ist das hier noch in Beröa?
Das ist Beröa. Die sind zurückgeblieben in Beröa.
Blieben die da, dort immer? Oder?
Nein, aber einige Zeit.
Ja, eben Timotheus ja. auch. Ja.
Lesen wir nicht später irgendwann, dass Paulus nach den beiden schickte, dass die kommen? Ich glaube nach Korinth oder so. Oder Athen, ich weiß es nicht mehr. Wir werden dann noch dazu kommen.
Und in Kapitel 20 kommt ja dann auch der Schreiber der Apostelgeschichte wieder zur Truppe. Der ist jetzt 3 oder 4 Kapitel nicht mehr dabei, der Lukas. Erst in Kapitel 20 ist er wieder dabei. Sieht man immer am persönlichen Fürwort, uns oder sie.
Ich will noch mal ein Wort zu dem berühmten Vers 11 sagen. Sie nahmen mit aller Bereitwilligkeit das Wort auf, indem sie täglich die Schriften untersuchten, ob dies sich also verhielte. Ja, da kam der große Apostel Paulus und die haben den sogar überprüft und es wird sogar gelobt. Sollte uns, ich meine, es ist jetzt keine Lehre, aber es ist ein Vorbild. Und ich denke, ich arbeite ja für den Berean Call, der genau sich auf diesen Vers bezieht, als macht die Übersetzung ins Deutsche. Und ich finde es einfach ein sehr wichtiger Gedanke. Auch wenn der größte Prediger kommt, wir lesen es nach und schauen, ob es stimmt. Wenn da was nicht stimmt, dann muss man was sagen. Das ist ganz einfach, denn nicht jeder hat immer alles drauf und macht manchmal auch, hat nicht alle die Einsicht, sondern man muss dann halt anhand der Schrift prüfen, stimmt das oder stimmt es nicht? Und dann eben nicht die Berühmtheit oder die Tradition ist der Maßstab, sondern was sagt das Wort Gottes dazu? Das ist hier zum Ausdruck gebracht. Die haben also diesen Maßstab gehabt, die haben ihn genommen zur Prüfung und dann konnten sie sagen, ja, das ist in Übereinstimmung mit dem Alten Testament, also dürfen wir es gerne annehmen. Ja, Prophetie, Erfüllung und so weiter.
Ich denke, das war vielleicht auch so, die kannten die Schriften, wohl haben sie die untersucht. Nur jetzt kommt Paulus und legt ihnen das Wort so aus, wie keiner davor. Und dass sie dann jetzt sozusagen neue Erkenntnisse haben aus der Schrift, prüfen Sie das, ob seine Aussagen stimmen mit dem, was Sie schon wussten. Und ja, dann haben Sie entdeckt, Paulus hat recht und haben dazugelernt, dass das praktisch ja wie bei uns manchmal Wissen ist und dann hörst du einen Bruder da das Wort sagen und es wird dir aufs Neue wichtig oder du siehst Seiten da in Worten, die du davor nicht gesehen hast.
Oder du stellst auf der anderen Seite fest, ja, das klingt zwar gut und man könnte es annehmen, aber es steht so nicht im Wort und lässt sich auch nicht daraus hervorlesen. Das ist die andere Seite desselben. Und ich denke, das ist eine gute Sache, einfach auch grundsätzlich so zu handeln. Wenn du irgendwas hörst, prüfen. Deswegen haben wir ja auch alle die Bibel und schauen rein. Und glauben nicht blindlings, was irgendeiner von uns sagt, sondern prüfen das anhand der Verse, die wir kennen, oder auch der anderen Stellen, die dazu passen.
Sehen das ja schon in Vers 3 von Kapitel 17, als Paulus in Thessalonich war und den Juden eröffnete und darlegte, dass der Christus leiden und aus den Toten auferstehen musste. Das macht er aus den Schriften, aus dem Alten Testament. Und nachher, als er ihnen das an drei Sabbaten aufgezeigt hatte, verkündigt er ihnen, dass dieser, der Jesus ist, den ich euch verkündigt, der Christus ist. Also er bringt die Grundlage, die Beweisführung, was kommen musste, und dann bringt er das Zeugnis, zeigte, was geschehen ist. Und dazu war er selber ja vermutlich auch nicht der einzige Zeuge. Also die wussten ja sicher schon einiges, aber es musste einfach in Übereinstimmung gebracht werden auf der Grundlage der Schrift. Und da später natürlich, das ist einfach eine Grundsatzfrage, wie man das macht und wem man es natürlich macht. Oder? Wenn man nur sagt, ja, der Christus ist der Jesus ist der Christus, dann schaut einem irgendjemand aus den Nationen vielleicht komisch an, oder? Man muss ihm dann schon die Grundlage dazu geben, wieso es einen Retter braucht.
Es war schon so und es ist heute noch so, im Judentum wird nicht gern vom leidenden Christus gesprochen, aber ist das grundsätzlich eben das A und O. Der Jesus musste kommen, um zu sterben. Und wenn man dann schaut in den Evangelien oder schon früher, fragt mal einen Juden, was sagt der Jesaja 53? Er wird nie darauf kommen oder wird es nie sagen, dass das vom Herrn Jesus spricht, sondern spricht vielleicht, ja, das spricht vom leidenden Israeliten oder solche schöne Dinge, oder? Aber was macht der Apostel Paulus? Er geht hier wie der Philippus beim Kämmerer. Ja, beim Kämmerer aus Äthiopien geht der Apostel Paulus hier auf Jesaja 53. Geht dafür, dass der Christus musste leiden. Und das steht eben in der Schrift. Und das konnten sie nachlesen. Und dann hat es bei einigen Klick gemacht. Die waren ja meistens falsch belehrt. Hat es Klick gemacht. Ach klar, er musste leiden. Er musste leiden und erst nachher in die Herrlichkeit eingehen.
Das Gleiche sagte Herr Jesus ja auch zu den Emmaus-Jüngern und erklärte ihnen von allen Schriften, was ihn betraf, von allen Schriften.
Bevor ein Gärtner einen Samen setzt, pflanzt, muss er den Boden auch ein bisschen. Muss jetzt nicht gerade pflügen, aber ein bisschen lockern, oder? Dass der Same dann sich setzen kann. Dann schlage ich vor, fahren wir das nächste Mal bei Vers 16 fort, Kapitel 17, Vers 16. Wenn ein Bruder noch mit uns betet.
Herr Jesus, oh, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du nicht gekommen bist, um zu herrschen, sondern du bist gekommen, um dein Leben zu geben. Und das Weizenkorn musste in die Erde fallen, damit viel Frucht entsteht. Und du bist gekommen, du, der du das Leben bist, bist in den Tod gegangen und hast diese wunderbare Frucht hervorgebracht. Und wir danken dir, dass wir jetzt durch den Glauben zu deinem Leibe gehören, zu dem Leib Christi und unser verherrlichtes Haupt bist. Und wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir der ganzen Schrift glauben dürfen, weil sie von dir redet, weil du das Wort bist. Und so danken wir dir, Herr Jesus, dass wir zusammenkommen durften, um auch für die Geschwister zu beten, die speziell Leiden haben, Nöte haben, danken dir noch einmal, dass wir so zusammen sein dürfen, um dein Wort zu lesen, um es aufzunehmen, und danken dir für den Segen, den du immer bereitet hast. Amen.
Amen.
Amen. Wünschen wir allen Geschwistern eine gute Nacht. Schlaft wohl, noch einen guten Rest der Woche. Tschüss, guten Abend, miteinander.
Guten Nacht zusammen, bis Sonntag.
Ciao.
Gute Nacht.
Gute Nacht.